Wir begrüßen Sie zu einem weiteren Unter den Linden Spezial zur Bundestagswahl 2017. In diesen Tagen begrüßen meine Kollegin Michaela Kolster und ich die Spitzenkandidaten der kleineren Parteien, die aber gute Aussichten haben, in dem nächsten Bundestag vertreten zu sein. Und heute ist unser Gast Dietmar Bartsch. Er ist der Spitzenkandidat der Partei Die Linke. Herzlich willkommen. Ja.
Dieser Wahl sind Sie ja Titelverteidiger. Titelverteidiger nämlich des Platz 3, der im Bundestag, Podium, ja, der im Bundestag ja nicht so unwichtig ist, weil dieser Platz 3 damit einhergeht. Oppositionsführer heißt eben, dass man bei der Haushaltsdebatte als Erster reden darf, dass man den Haushaltsausschuss auch führt und so weiter und so weiter. Wie wichtig ist dieser Titel?
Ja, Sie haben das völlig richtig beschrieben. Das tritt aber natürlich nur dann ein, wenn die beiden großen Parteien weiter völlig koalieren. Richtig. Und ich teile das, dass die Wahrscheinlichkeit im Moment sehr hoch ist. Aber das ist nicht zu unterschätzen. Es ist nicht zu unterschätzen auf Grundlage der Dinge, die Sie gesagt haben. Stärkste Oppositionspartei stellt den Vorsitz des Haushaltsausschusses. Stärkste Oppositionspartei redet als Erster nach einer Regierungserklärung. Ich hatte die Ehre, in der letzten Legislatur das hin und wieder tun zu dürfen. Das ist nicht zu unterschätzen. Vor allen Dingen aber, wenn man dritte Kraft wird, und mal theoretisch wir werden das, dann ist es natürlich auch ein Zeichen, dass diese politischen Ansätze, die dort mitvertreten werden, gestärkt werden im Bundestag. Und das ist immer ein Zeichen, ich sage das auch jetzt bei Kundgebungen, wird die Linke stärker, wird sie ein Teil unseres Angebotes in jedem Koalitionsvertrag wiederfinden, egal wer regiert. Denn eins wollen die anderen nicht, dass wir noch stärker werden. Also das ist schon politisch eine Dimension, aber es ist für die praktische Arbeit auch wirklich nicht zu unterschätzen.
Was würde es denn für die politische Kultur in der Bundesrepublik und für die politische Kultur auch im Bundestag, also im Miteinander, bedeuten, wenn die stärkste Oppositionskraft die AfD würde? Würde sich da gravierend was verändern?
Also ich werde bis zum Wahltag darum kämpfen, dass das nicht passiert. Und ich bin auch zuversichtlich, dass wir das schaffen können. Und deswegen will ich über diese theoretische Option im Moment nicht reden. Was denn passiert, kann man in Landtagen sehen, wo die AfD ja teilweise sogar zweitstärkste Partei geworden ist. Und das hat mehr oder weniger dann die Überschrift verdient Chaostruppe. Ob das im Bundestag so sein wird, weiß ich nicht. Aber für mich gilt, für uns gilt, wir kämpfen darum, dritte Kraft zu werden, zweistellig zu werden und damit selbstverständlich auch vor den Rechtspopulisten zu sein.
Im Osten ist die AfD durchaus stark. Damit sind Sie auch direkter Konkurrent zur AfD oder die AfD zu Ihnen. Wie groß ist denn die Schnittmenge der Wähler von AfD und den Linken?
Ja, es gibt eine Schnittmenge, wie man an den vergangenen Wahlen sehen konnte. Es gab Wählerwanderungen in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern von uns zur AfD. Das müssen wir schlicht feststellen und ernst nehmen. Wir haben allerdings daraus die Schlussfolgerung gezogen, dass wir in größerer Deutlichkeit unsere Alternativen zur Großen Koalition kenntlich machen müssen. Denn das war hauptsächlich der Grund oder ein Grund. Ihr in Berlin nehmt uns nicht mehr zur Kenntnis. Ihr unterscheidet euch nicht. Und deswegen war eine Schlussfolgerung. Und in Berlin haben wir das durchaus erfolgreich gezeigt, dass wir da nicht so viel an die AfD verloren haben, deutlich weniger. Wenn man dieses klar macht. Und das haben wir jetzt auch gemacht und versuchen eben, dass der Protest, der so etwas ja absurd ist, wie ich finde, aber was ich finde, ist da nicht wichtig, dass der anders gelagert wird. Also wir führen die Auseinandersetzung, aber wir machen vor allen Dingen deutlich, dass es kein Weiter-so in der Politik geben darf, dass es Veränderung geben muss, damit große Probleme, die wir im Land haben, endlich angepackt werden, dass wir unsere Verantwortung in Europa und der Welt anders wahrnehmen und dass damit dann auch die Probleme, die viele sehen, bekämpft werden. Ansonsten verbindet uns mit der AfD überhaupt nichts, wenn man sich die politischen Dinge anguckt, Wirtschaftspolitik, Arbeitsmarktpolitik, soziale Gerechtigkeit, sind das die Parteien, die am weitesten voneinander entfernt sind.
Am weitesten entfernt, dennoch positionieren Sie sich gerade im Osten ja auch besonders mit Ihrem 11-Punkte-Plan. Ist das ein Grund dafür?
Sicherlich war das ein Grund, aber auch da ist der entscheidende Grund das Agieren der Großen Koalition. Das Thema kommt in diesem Wahlkampf nicht mehr vor. Es wird überhaupt nicht thematisiert. Frau Merkel macht das aus ihrer Sicht klug. Sie sagt, ich bin Ostdeutsche, mit ihr wisst ihr, was ihr habt. Herr Schulz wird im Osten wenig Chancen haben. Und wir sagen ganz deutlich, was hat denn eigentlich die Koalition in den letzten 4 Jahren geschafft. Wenn man sich den Bericht zum Stand der Deutschen Einheit anschaut, der ja gerade veröffentlicht worden ist, dann zeigt, dass es ein Desaster ist. Wir haben weiterhin die Situation, dass die Löhne bei gleicher Arbeit deutlich niedriger sind. Wir haben die Situation, dass die Rentenwerte 2025 angeglichen werden sollen. Das ist dann wirklich so, dass jemand, der 1990 in Rostock in Rente gegangen ist, mit 65, der muss 100 Jahre alt werden, damit er wirklich die Angleichung erlebt. Aber wir können uns auch anschauen, die Durchschnittslöhne in meinem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern mit Abstand am niedrigsten, aber insgesamt im Osten niedriger. Wir können uns das Bruttoinlandsprodukt angucken, die Zahl der Pendlerinnen und Pendler. Wir sagen, es gibt eine Partei, die das auch in der nächsten Legislatur immer wieder aufrufen wird. Das ist die Linke und da geht es um die Zukunftsfragen, Breitbandausbau, Anbindung an das Schienennetz und viele andere Fragen. Das wollen wir machen und deswegen haben wir dieses Programm vorgelegt mit 11 ganz konkreten Vorschlägen, was man verändern kann, der dann auch kulminiert oder die Vorschläge kulminieren in dem Punkt, dass wir ein Infrastruktur- und Ostministerium wollen. Das gab es. Damals ist auch mehr passiert zur Ägide Tiefensee-Stolpe. Jetzt hat Iris Gleike leider nur am Katzentisch im Wirtschaftsministerium Platz nehmen dürfen. Es ist eine Herausforderung. Wir werden uns der stellen. Das ist die Ostbeauftragte, die jetzt aufhört, die sehr engagiert war, die ganz viel versucht hat zu machen, die aber am Ende des Tages in der Bundesregierung gescheitert ist. Man muss ja mal schauen, es gibt keinen Minister aus den neuen Ländern bei der SPD. Gibt's ja Gründe für. Und es gibt bei der Union Angela Merkel und die meint, wie in diesem ganzen Wahlkampf, dass es so reicht, wenn man den Leuten sagt, in einem Land, in dem man gut und gerne leben kann, wo ich sage, ja, wer will eigentlich ein Land, in dem man schlecht und ungern lebt?
Sie haben Frau Schwesig jetzt mal ausgeklammert, nicht die war Ministerin, die war, ja. Aber
deswegen sage ich ja, jetzt gibt es keine Ostministerin mehr.
Wir kommen noch auf die sozialen Fragen, auch die Sie angesprochen haben. Aber man hat den Eindruck, dass dieser Wahlkampf vor allem dominiert wird durch die Fragen Flucht, Flüchtlinge, Integration. Ist der Eindruck richtig, dass das die alles bewegenden Fragen sind in diesen Tagen?
Der Eindruck ist so nicht korrekt. Man kann sich ja die Befragung der Institute anschauen. Da steht überall das Thema soziale Gerechtigkeit weit oben. Und im Übrigen haben die Themen Integration auch Geflüchtete natürlich damit zu tun, weil manche Fragen sind dadurch extrem kenntlich geworden durch die Menschen, die hierher gekommen sind. Das Thema Nummer eins, das merke ich immer wieder, ist das Thema soziale Gerechtigkeit. Und wenn man zum Thema Geflüchtete redet, dann und darauf aufmerksam macht, warum kommen eigentlich so viele? Was sind die Ursachen? Was müssen wir tun, dass sich etwas verändert? Dann kann man mit den Menschen reden. Ich mache die Erfahrung, dass wir, wenn wir wirklich Sicherheit in einem umfassenden Sinne zum Thema machen, dass wir dort gute Chancen haben. Und man sieht das ja auch, wie derzeit die Parteien dastehen. Das ist ein Thema, wo man eine Chance hat.
Inwiefern hat die AfD mit dem Thema Flüchtlinge denn etwas, womit sie die anderen Parteien vor sich hertreibt?
Fakt ist, dass die AfD ja fast am Ende war. Dass nach dem Ausscheiden der damaligen Konservativen, Lucke, Henkel und so weiter, war die AfD auf dem absteigenden Ast. Und sie hat mit vergleichsweise populistischen Äußerungen, ich sag's mal ganz vorsichtig, es geschafft, wieder auf die politische Bühne zurückzukommen. Und die machen ja sehr einfache Lösungen. Grenzen zu, wenn es ganz schlimm kommt, auch schießen auf Flüchtlinge und dann werden die Probleme gelöst. Und da allerdings ist eins ganz klar, man muss deutlich sagen, Leute, wenn ihr das, was dort programmatisch gewünscht ist, tut, das würde dazu führen, dass die zentrale Industriemacht Europas würde wirklich Schaden nehmen. Wir leben vom Export, wir leben vom Warenaustausch. Wenn das nicht mehr wäre, hat Deutschland Riesenprobleme. Und die sie vermeintlich ja schützen wollen, würden am Ende die Verlierer sein. Das ist aber, wissen Sie, das ist in Wahlkämpfen schwer an die Menschen zu bringen. Wir müssen klar machen,
Woran machen Sie das fest, dass es schwer an die Menschen zu bringen ist?
Ja, weil man da über ökonomische Zusammenhänge sehr grundsätzlich reden muss. Und die AfD versucht ja mit ganz einfachen Lösungen, alles die Altparteien, ein Kartell, wo alle dazugehören, Gewerkschaften, Kirchen, Medien, es ist alles eins, die sind alle nur gegen das deutsche Volk und wir sind die Retter. Ja, ich glaube, dass Herr Gauland das Buch von Steve Bannon gelesen hat und genauso umgeht. Provokation, über das Ziel hinausschießen und dann werfen sich alle drauf, teilweise zu Recht. Aber wissen Sie, das ist auch der Grund, weshalb ich auch in solchen Sendungen wie hier so ungern lange über die AfD rede, weil genau das Kalkül der AfD damit aufgeht. Deswegen würde ich das gerne auch beenden.
Wir müssen trotzdem noch dabei bleiben, weil ich glaube auch, dass das Interesse beim Publikum da ist. Es fällt auf, dass Ihr Umgang mit dem Thema Flüchtlinge einen anderen Akzent setzt als das der anderen. Sie betonen stark die soziale Seite, die das hat, weniger den sicherheitspolitischen Aspekt. Aber wie begegnen Sie auch im Wahlkampf jetzt den Abstiegsängsten, die viele Bürgerinnen und Bürger gerade mit dem Thema Flüchtlinge verbinden?
Na, es sind da insbesondere zwei Punkte. Ich glaube, und das ist der zentrale, den auch linke Politik ausmachen muss. Wir, das ist unsere Aufgabe, müssen darauf hinweisen, was sind die Ursachen für Flucht und Vertreibung. Und da ist nun mal Fakt, es hat damit zu tun, dass Deutschland diesen schönen Satz Fluchtursachen bekämpfen nicht nur nicht ernst nimmt, sondern Fluchtursachen schafft. Wer in dieser Größenordnung Waffen exportiert, zum Beispiel nach Saudi-Arabien und dafür sorgt, dass die einen Krieg, einen blutigen Krieg gegen den Jemen führen können, wo nur die Frage der Zeit ist, wann aus dem Jemen in Größenordnung Flüchtlinge kommen, wir auch mit einer Wirtschaftspolitik die Fluchtursachen schafft. Wenn in meinem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern die Bauern gepresst werden bei den Milchpreisen und immer noch knapp über 30 Cent bekommen und dann exportiert Deutschland Milchpulver nach Afrika und entzieht damit der einheimischen Landwirtschaft die Grundlage oder auch Hühnerfleisch und Ähnliches, dann haben wir ein Problem. Und wir müssen endlich dafür sorgen, dass jedes Kind, was geboren wird, da, wo es geboren wird, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten entfalten kann. Das ist Fluchtursachen bekämpfen. Da können wir mehr machen, da wird einiges getan, aber es ist insgesamt leider so, dass die Profite, die mit den Waffenexporten gemacht werden, blutige Profite sind und dass in dieser Legislatur die Große Koalition so viel Waffenexporte genehmigt hat wie noch nie. Punkt eins. Punkt zwei ist, häufig kommt ja dann die Frage, jetzt ist auf einmal Geld da. Und da kann ich nur sagen, Entschuldigung, wer hat über Jahre davon geredet, dass wir eine soziale Investitionsoffensive brauchen? Im ersten Halbjahr 18,3 Milliarden Überschuss im Haushalt in Deutschland. Dazu noch Fehlleistungen, und über die will ich jetzt gar nicht reden, würde zu weit führen. Wenn wir das machen würden, wenn wir vor allen Dingen dafür sorgen, dass nicht die Schwächsten gegen die Schwachen ausgespielt werden, sondern dass wir sagen, in unserem Land ist die Möglichkeit da, dass wir diese Aufgabe, diese Herausforderung bewältigen, dann wären wir in einer anderen Situation. Ich will mal auf einen Punkt aufmerksam machen. Ich habe im Jahre 2015, da war Haushaltsdebatte, und da ging es um einen Nachtragshaushalt und da ging es ums Innenressort. Ich habe damals im April 15 gesagt, Herr de Maizière, es gibt Experten, die sagen, 500.000 Flüchtlinge könnten kommen. Da war von linker Panikmache und so weiter die Rede. Real kennen wir die Zahlen, es sind fast doppelt so viel gewesen. Hätte damals die Regierung das erkannt und die richtigen Maßnahmen ergriffen, in Ländern, Kommunen, im Übrigen auch, was das Thema Behörden, wo reduziert worden ist, auch Grenzsicherung, wenn man die richtigen Maßnahmen getroffen hätte, hätten wir manche Probleme nicht gehabt. Es war damals ein Staatsversagen, das muss man auch genauso benennen. Es gab Gott sei Dank eine Bereitschaft in Deutschland und viel, viel Engagement. Aber insgesamt hat da die Große Koalition Fehler gemacht. Diese beiden Punkte zu erläutern und dann auch zu sagen, dass es überhaupt nicht hilft zu brüllen, schärfere Gesetze, nach jedem Attentat oder Ähnlichem gibt es diesen Schrei. Und ich sage ganz klar, wir müssen endlich die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland, die müssen gelten. Und zwar nicht nur das Grundgesetz, auch das Aufenthaltsgesetz und alles andere. Ich meine, so jemand wie Amri, das ist doch skandalös. 12 Identitäten, wer hat denn das zu verantworten?
14.
Oder 14 Identitäten, noch schlimmer. Also das ist doch alles skandalös. Und da sage ich, wer hat dann, ob das die Bundespolizei, ob das die Justizbehörden sind, aber auch, ob wenn es solche nachgeordneten Einrichtungen wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, wer hat denn das alles totgespart unter der Ägide der schwarzen Null? Da gibt's ja Verantwortliche. Das sind die Punkte. Und dann kann man gern auch über andere Dinge reden, die dann damit innerer Sicherheit. Also ich habe keine Lust, irgendwie über das Burka-Verbot zu reden. Da habe ich eine Position zu. Aber das ist ehrlich gesagt eine völlig unspannende Debatte. Das sind Scheingefechte, die dort geführt werden. Natürlich will ich auch in öffentlichen Behörden auch keine Burka. Das ist aber auch in meiner Partei eine Diskussion wie in allen anderen Parteien. Ich finde, das lenkt ab von dem Eigentlichen. Und das Eigentliche ist, Fluchtursachen bekämpfen darf nicht zu einer losen Floskel werden.
Sie haben gerade Defizite auch bei den Behörden gerade aufgezählt, aber Sie fordern einen sofortigen Abschiebestopp, Sie fordern auch Bleiberecht und sichere Fluchtwege. Wie ist das Ihrer Meinung nach überhaupt zu schaffen, wenn Sie sagen, die Defizite sind eigentlich viel zu groß?
Naja, also wir fordern einen Abschiebestopp nach Afghanistan. Und das ist angesichts der Situation, die dort herrscht, glaube ich, auch völlig korrekt. Also man sieht ja Attentat selbst in dem Botschaftsviertel. Das ist ja alles unfassbar. Da kann man im Moment keine Menschen hinschicken. Im Übrigen die, die sich da engagiert haben für den Wiederaufbau und die dort vieles geleistet haben. Ich habe mit Menschen gesprochen, die sagen, ich kann dort nicht bleiben. Die Taliban kommen zurück und ich bin einfach nur, mein Leben ist in Gefahr. Und das sind Menschen, die wir ausgebildet haben, die eigentlich in der Lage sind, wirklich Afghanistan nach vorn zu bringen. Also ich bin nicht jemand, der sagt, ein generelles Abschiebestopp. Also wenn hier irgendwer von den grauen Wölfen aus der Türkei Leute terrorisiert, also ob das nun Kurdinnen und Kurden sind, aber auch Demokraten aus der Türkei. Und das ist jemand, der die türkische Staatsbürgerschaft hat. Den würde ich sofort abschieben, weil für den ist im Übrigen die Türkei ein sicheres Herkunftsland. Also so einfach ist das nicht. Wir haben Gesetze. Wir als Linke haben ganz klar immer gesagt, wir wollen keine Verschärfung des Asylrechts. Das ist absurd. Das brauchen wir nicht. Aber selbstverständlich gelten Recht und Gesetz. Und damit müssen wir auch umgehen. Aber das Asylrecht, das ist nicht mit irgendwelchen Dingen auszuhöhlen, wie das in der Vergangenheit geschehen ist. Da hat die Linke gestanden und wird sie auch weiter stehen.
Nun sind ja die Flüchtlingszahlen insgesamt zurückgegangen. Dazu beigetragen hat nach allgemeiner Auffassung auch dieser sogenannte Deal mit der Türkei. Ja. Wie stehen Sie dazu? Ist das eine sinnvolle Maßnahme gewesen oder sollte man diese Vereinbarung mit der Türkei im Hinblick auf die Flüchtlinge wieder kassieren?
Also was mit Bezug auf die Türkei im Wahlkampf abläuft, das finde ich höchst problematisch. Im Kanzlerduell fordert Herr Schulz plötzlich Abbruch, ganz anders als es im Wahlprogramm steht, ganz anders als sein Außenminister das sagt. Frau Merkel geht dann hinterher und macht eine ähnliche Positionierung. Im Übrigen eine, die Linke seit Monaten vertritt, aber das ist gar nicht der Punkt. Ich frage mich, wieso die ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden sind und die Maßnahmen, die könnten die morgen können sie doch das Kabinett tagen lassen und sagen, es gibt keine Hermesbürgschaften mehr. Alle Soldaten, deutsche Soldaten, egal aus welchem Mandat, werden abgezogen. Vor allen Dingen alle Waffenlieferungen. Deutschland hat exportiert weiter Waffen in die Türkei und Ersatzteile. Warum läuft das weiter?
NATO-Partner auch ist, ne?
Ja, aber entschuldigen Sie, ein NATO-Partner, auch die Frage könnte man im Übrigen mal stellen, ob das ein NATO-Partner sein kann. Und dazu gehört auch dieser Deal, der vor allen Dingen beinhaltet, dass die Grenze nach Syrien zugemacht worden ist. In den Lagern in Syrien sind jetzt katastrophale Zustände. Und ich sage, Deutschland hat sich damit erpressbar gemacht, Europa hat sie erpressbar gemacht. Und das darf man nie. Man darf Menschenrechte niemals mit auf den Verhandlungstisch legen. Herr Erdogan, der die Pressefreiheit missachtet, der willkürlich verhaftet, der auch einen furchtbaren Krieg gegen Kurdinnen und Kurden führt, der die Frauenrechte missachtet, wo man die Palette, der hat Deutsche verhaftet in Größenordnung. Das kann doch kein Partner sein. Mit dem möchte ich aktuell überhaupt gar keinen Vertrag haben. Sondern unsere Aufgabe ist, die Zivilgesellschaft dort zu stärken, die Opposition zu stärken, weil dafür ist die Türkei viel zu wichtig und dafür sind auch die Menschen dort viel zu wichtig. Denn der Erdogan wird irgendwann auch mal nicht Präsident sein, das ist gesichert.
Nun sind auch im Gespräch neue Deals, sag ich mal in Anführungszeichen, mit Nordafrika, mit Libyen. Und es ist die Rede von Hotspots, die man errichten will. Ist das der richtige Weg?
Also mit Libyen ernsthaft einen Deal zu machen, ist, finde ich, absurd. Es gibt dort gar keine Regierung. Das sind Warlords, die Geld abfassen über diese Deals. Und die Situation...
Die Italiener haben es gemacht.
Deswegen muss es ja trotzdem nicht sonderlich gut sein. Ich finde, dass jetzt nacheinander, ob das mit Herrn Sisi in Ägypten ist, Herrn Erdogan in der Türkei, das kann man alles machen, aber es wird dauerhaft nicht dazu führen, dass wir die Probleme wirklich endlich beseitigen. Ich würde mir wünschen, dass das Engagement Deutschlands und vor allen Dingen auch Europas mehr in die Richtung geht, dass wir dort, wo zum Beispiel aktuelle Hungerkatastrophen stattfinden, wir haben 5 Länder, da wird gestorben und zwar jeden Tag. In Somalia, im Südsudan, in Äthiopien, in Nigeria, im Jemen. Alle 10 Sekunden verhungert dort ein Kind. Da würde ich mir Engagement wünschen. Wir können doch nicht als zivilisierte Welt zusehen, wie das passiert und vor allen Dingen darüber nachdenken, wie wir noch mehr abschotten. Denn diejenigen, die hierher kommen, das sind nicht die Kinder, das sind nicht die Alten und Schwachen. Und da finde ich es wirklich extrem schlimm, wenn vor dem G20-Gipfel Herbert Grönemeyer ein Konzert macht mit anderen und sagt, wir brauchen 3,5 Milliarden. Herr Seiters, CDU-Ex-Innenminister, heute beim Deutschen Roten Kreuz, sagt, die zivilisierte Welt muss helfen. Der will 3,5 Milliarden Grönemeyer bei dem Konzert. Fehlanzeige. Und auf dem Weg dahin macht Herr Trump Deals mit Saudi-Arabien und Jemen im Wert von 100 Milliarden. Da ist in der Welt was schief, das können wir nicht zulassen. Und da müssen wir, Deutschland, eine andere Position einnehmen. Wir müssen dafür sorgen, dass es nicht zuallererst geht, um im Wahlkampf jetzt Scheinaktivitäten vorzunehmen, zu sagen, ja, ja, wir kriegen das alles hin und die Mittelmeerroute ist zu. Das löst die Probleme nicht. Das ist also, ich glaube, dass wir da auch den Mut haben müssen, mal über die Probleme der Welt so zu reden und zu sagen, welche Verantwortung wollen wir dauerhaft wahrnehmen in Europa und in der Welt. Es ist doch, ja, es ist ein Trauerspiel, dass Europa in so desolatem Zustand ist, dass da prozessiert werden muss, damit überhaupt einige Länder Flüchtlinge aufnehmen. Also ich wundere mich, die Entsolidarisierung, hat das eigentlich was mit der Politik von Angela Merkel und Wolfgang Schäuble zu tun, die Entsolidarisierung in Europa? Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das, was sie da Richtung Griechenland und andere Länder gemacht haben, hat dazu geführt, dass heute Europa leider handlungsfähig ist. Und eigentlich wären wir gefordert angesichts der Katastrophen, die es gibt, wie nie zuvor.
Muss sich Europa denn da neu aufstellen? Wir erleben ja im Augenblick da auch einen vielstimmigen Chor. Was für Sanktionen zum Beispiel sollte man ergreifen, um dann eben auch unwillige Partner der Europäischen Union wieder auf Spur zu bringen?
Ja, Sanktionen, da bin ich kein Freund davon. Aber ich habe auch bei der Türkei das nicht gefordert. Auch Russland Sanktionen bringen in der Regel das nicht. Ja, ich finde da das Herangehen, was sich jetzt durchgesetzt hat, zu sagen, also Ungarn, Polen, wenn ihr nicht bereit seid, auch Solidarität innerhalb der EU zu leisten, dann könnt ihr nicht die Segnungen der EU so einfach abfassen.
Geht das denn mit dem bisherigen Regelwerk?
Man auch dort gilt, wie bei den Problemen in unserem Land, erstmal die Gesetze und die Regelungen in Konsequenz anwenden. Da gibt es ja jetzt ein Urteil, was Ungarn betrifft. Ich wünsche mir, dass diese Solidarität herrscht und dass Europa eine andere Position generell einnimmt in der Welt.
Die Kanzlerin vermutlich auch.
Naja, das ist nur ein kleiner Unterschied. Ich bin in der Opposition, die Kanzlerin könnte dort etwas tun. Also entschuldigen Sie, der Unterschied, als es um Griechenland ging, da war alles möglich. Also Griechenland, das Land war kurz vorm Zusammenbruch, da wurden die Geldautomaten gestürmt und da war trotzdem gnadenlose Härte angesagt. Weil da ging es ja um etwas anderes. Und wer das dort an den Tag legen kann, da wundere ich mich, dass es bei anderen Fragen nicht so geht. Ja, da ist immer dieses komische pragmatische Entscheiden. Ja, Großbritannien braucht jetzt mal keine Flüchtlinge nehmen, weil sonst entscheiden die sich noch für einen Brexit. Ja, komischerweise haben sie sich trotzdem für einen Brexit entschieden. Ich finde, und das da werbe ich auch in meiner Partei und bin da ziemlich erfolgreich. Wir dürfen keine unterschiedlichen Maßstäbe an den Tag legen, wenn es um Menschenrechte geht. Das ist nicht leicht immer, aber das muss der grundsätzliche Ansatz sein. Und gerade in Europa, ich meine, Europa ist eigentlich der Kontinent des Fortschritts gewesen. Da müssen wir das doch ganz anders leben. Und da hat die Bundesregierung eben viel, viel zu wenig in diese Richtung gemacht. Sie hat bei der Finanzmarktkrise deutsche Interessen knallhart vertreten, mit den Ergebnissen von Jugendarbeitslosigkeit in den Südländern, wäre ein eigener Punkt. Aber in dieser Frage wurde eben mehr oder weniger locker agiert.
Wenn wir ein wenig weiter nach Osten schauen und uns mit Russland ein wenig beschäftigen, dann ist es zurzeit so, dass Herr Lindner und Herr Gabriel geäußert haben, dass die Sanktionspolitik gegenüber Russland doch mal überdacht werden sollte. Da sind wir doch etwas irritiert. Wie kommt das bei den Linken an?
Sie kennen unsere Position. Wir haben manches zu kritisieren, was in Russland läuft. Und es wird ja immer unterstellt, als wenn wir da irgendwie eine besondere Solidarität hätten. Also Russland ist ein turbokapitalistisches Land. Die Oligarchen haben dort Milliardenvermögen angehäuft. Das kann keine linke Politik sein. Das ist ganz klar. Trotzdem sind die Sanktionen falsch. Dieser Auffassung sind wir seit Monaten. Wenn sich andere dann in diese Richtung bewegen, und das sind ja nicht nur Gabriel und Lindner, dann kann man das nur begrüßen. Das ist im Übrigen auch so, dass eine Vielzahl von europäischen Ländern gegen diese Sanktionen sind. Und wir haben doch eine völlig irre Situation. Der amerikanische Senat beschließt jetzt neue Sanktionen. Da sagt Deutschland, nee, das machen wir aber nicht mit, weil das ist ökonomisch determiniert. Bei denen davor war das nicht. Ich finde das einigermaßen schräg. Ich bin dafür, dass man klar die Dinge kritisiert, auch in Russland, die zu kritisieren sind. Wir als Linke haben im Bundestag einen Antrag eingebracht, wo der Umgang mit Homosexuellen schwer kritisiert worden ist und ganz klar gemacht worden ist, was unsere Sicht ist.
Aber ich bin dagegen. Der Krim?
Ich bin dagegen. Ja, die Annexion der Krim. Wissen Sie, Herr Lindner sagt dort etwas, dass ja, wie hat er das formuliert?
Dauerhaftes
Provisorium. Ich meine, zunächst mal hat er ja einfach eine Tatsache benannt. Dieses Provisorium ist schon ganz schön dauerhaft. Das heißt ja überhaupt noch nicht. Also es heißt doch überhaupt noch nicht, dass man sagt, das ist jetzt alles so geklärt. Da wird es natürlich am Ende des Tages Regelungen geben. Und die Krim ist etwas Besonderes, auch historisch. Aber da bin ich nun wirklich dagegen, da also abzufragen, das, was dort gelaufen ist, das kann so nicht laufen. Wir haben das als völkerrechtswidrig, auch das kann man nachlesen, kritisiert. Und trotzdem muss man ja einen Umgang finden. Ich finde es gut, jetzt lobe ich sogar, das darf man nie machen, 10 Tage vor der Wahl, da lobe ich sogar die Kanzlerin, dass sie das Format Poroschenko, französischer Präsident, jetzt Macron, Putin, Merkel aufrechterhalten hat und sagt, wir müssen über diesen Weg sowohl für Frieden sorgen, als auch für dauerhafte Lösungen streiten. Das finde ich vernünftig. Das ist auch der einzige Weg. Wenn man da die Sanktionen noch zurücknehmen könnte, dann wäre das, glaube ich, ein Schritt nach vorne. Denn wirtschaftliche Beziehungen zu Russland, das haben schon vor 150 Jahren Konservative gesagt, sind die Voraussetzungen für Frieden in Europa. Und das sollten wir wirklich uns hinter die Ohren schreiben.
Wir werden jetzt mal die Gelegenheit, das Lob an die Adresse der Kanzlerin gleich wieder zu kassieren. Gucken wir auf die Außenpolitik. Dazu gehört auch die Verteidigung. Ein großer Debattenpunkt war die Forderung der USA, dieses selbst in der NATO selbst gesetzte Ziel, 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Das hat Ihre Zustimmung nicht gefunden. Auf der anderen Seite muss man ja sehen, ist es nicht wichtig, dass eben auch ein Land wie die Bundesrepublik tatsächlich verteidigungsfähig ist? Oder schätzen Sie die Bedrohungslage komplett anders ein?
Ja, verteidigungsfähig und das 2%-Ziel sind ja unterschiedliche Dinge. Ich meine, der Verteidigungsetat ist jetzt schon mit 37 Milliarden der zweitgrößte nach dem Sozialetat. Das muss man einfach wissen. Und wir können natürlich jetzt noch mehr ausgeben, mit welchem Ziel eigentlich. Ich finde, einer der schlimmsten Sätze war der, Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt, wird es nicht.
Das war
Peter Struck von der SPD. Der im Übrigen auch das 2%-Ziel, was ja mit den Sozialdemokraten gemeinsam vereinbart worden ist. Ich finde das falsch. Wir brauchen keine Aufrüstung. Die NATO hat jetzt schon einen Etat von 700 Milliarden. Das sind Summen, und all das wird doch nicht gebraucht, um zu spielen. Sondern es geht letztlich darum, ja, Krieg zu führen. Und deswegen brauchen wir diese Aufrüstung keinesfalls. Das ist einer der wenigen Punkte, wo die CDU im Wahlkampf auch eine klare und ehrliche Position bezieht. Die wollen Aufrüstung. Die SPD sagt, na, wir wollen nicht ganz so schnell aufrüsten. Wir haben in der letzten Woche noch im Deutschen Bundestag einen Antrag gestellt und gesagt, wir wollen dieses 2%-Ziel nicht. Lass uns das beschließen. Wir haben eine Mehrheit jenseits der Union. Das wurde leider nicht mal aufgesetzt und diskutiert. Das ist sehr schade. Aber das ist einer der Punkte, wo wir ganz klar sagen, 33 Milliarden mehr, dann sorge ich mit diesem Geld lieber dafür, dass in unserem Land kein Kind in Armut lebt. Wir brauchen das nicht. Deutschland wird nicht am Hindukusch verteidigt. Wir sind in 14 Mandaten und ich frage mich, nur Afghanistan zu nennen. Also wir haben ja jetzt, morgen ist, glaube ich, der 11.9., ein Jahrestag, 16 Jahre, diese furchtbaren Anschläge. Danach ist die Entscheidung von George Bush getroffen worden, Irakkrieg und so weiter, alles. Was ist heute das Ergebnis in Afghanistan? Auch mit den immer wieder verlängerten deutschen Mandaten. Wir haben inzwischen dort 9 Milliarden ausgegeben, Zehntausende zivile Opfer, über 50 tote Bundeswehrsoldaten. Und jetzt, die Taliban kommen zurück, beherrschen 3 Provinzen. Die Sicherheitslage in Afghanistan ist so, dass sogar die Bundesregierung jetzt aussetzt und sagt, das geht nicht in den meisten Provinzen. Da müssen wir doch mal die Frage stellen, wollen wir das jetzt noch 15 Jahre so weiterführen? Oder müssen wir da vielleicht umdenken? Und deswegen nicht mehr Aufrüstung. Die Bundeswehr soll das machen, was im Grundgesetz steht. Die Landesverteidigung realisieren. Das ist das, wofür wir stehen und wo wir auch sagen, da brauchen wir einen Umbau, aber wir brauchen da keinesfalls mehr Geld. Das ist eine zentrale Position, wo wirklich mal Unterschiede auch zur Union und auch zur SPD kenntlich werden. Würde mich freuen, wenn das auch berücksichtigt wird von den Wählerinnen und Wählern.
Das Stichwort Umbau nehme ich mal auf, auch wenn es jetzt um ein ganz anderes Thema geht, Stichwort Steuern. Sie wollen eine Vermögenssteuer, Sie wollen eine, wie Sie sagen, gerechtere Erbschaftssteuer. Die Körperschaftssteuer soll auf 25% erhöht werden. Fürchten Sie da keine negativen Effekte, zum Beispiel auf den Mittelstand?
Nein, das fürchte ich wirklich nicht. Wenn man sich unsere Vorschläge präzise anschaut, dann wird man sehen, dass sie vor allen Dingen 2 Dinge im Blick haben. Das eine ist, dass die derzeitige Entwicklung, die wir haben, dass bei Einkommen und Vermögen die Schere so weit auseinandergeht, dass wir inzwischen eine Situation an der Spitze haben, die man wirklich nur als pervers bezeichnen kann, wenn inzwischen 186 Milliardäre haben, wenn wir 1,2 Millionen Vermögensmillionäre haben, wenn die 500 reichsten Familien ihr Vermögen von 500 Milliarden im Jahre 2011 auf 692 im Jahre 2016 steigern konnten, wo ansonsten der durchschnittliche Zuwachs knapp über null war, dann ist im Lande etwas nicht in Ordnung, wenn auf der anderen Seite Kinderarmut steigt, also Kinder, die arm sind oder von Armut bedroht sind, alte Menschen Flaschen sammeln. Da gibt es das Element der Steuern, dass das nicht passiert. Deswegen wollen wir eine Erbschaftssteuer, die natürlich nicht, wie uns immer unterstellt wird, die etwa Arbeitsplätze gefährdet und Unternehmen kaputt macht. Natürlich nicht. Also wenn das Unternehmen fortgesetzt wird, dann gibt es überhaupt keine Frage. Aber riesige Privatvermögen, da wollen wir eine andere Erbschaftssteuer und nur um diejenigen, die vielleicht betroffen werden, zu beruhigen. Wir haben das Beispiel, nehmen wir nochmal die Erbschaftssteuer, wie sie in den Vereinigten Staaten geregelt wäre. Das können wir auch auf Deutschland anwenden. Wir nehmen in Deutschland jetzt gut 6 Milliarden ein. Würden wir die Erbschaftssteuer der Vereinigten Staaten, die sind ja nicht verdächtig, sozialistisch zu sein, anwenden, dann wären es über 50 Milliarden. Und eine Vermögensteuer, die gab es auch zu Zeiten Helmut Kohls bis 97, ist dann durchs Verfassungsgericht gekippt worden, berechtigt, aber die nicht neu zu erheben, die gibt's ja noch, die wird ja nur nicht erhoben. Da frage ich mich, warum? Wenn wir wirklich diese Entwicklung haben, dann muss etwas getan werden. Wir wollen doch niemanden enteignen, nur einen angemessenen Beitrag zur Finanzierung. Ja, wir wollen den Spitzensteuersatz anheben. Der soll später einsetzen. Wir haben das Steuersystem des vergangenen Jahrhunderts und wir brauchen eine große Steuerreform. Wissen Sie, der hochgelobte Finanzminister hat auf diesem Gebiet, außer Erbschaftssteuer, das hat das Bundesverfassungsgericht ja festgelegt, letztlich keinerlei Veränderungen vorgenommen. Ist aber dringend notwendig. Dafür hat er die Brennelementesteuer zu verantworten, 7,4 Milliarden in den Sand gesetzt, hat Panama Leaks, was ist da eigentlich passiert? Dieser ganze Skandal mit Cum-Ex und Cum-Cum-Geschäften. Also wer nicht mit Geld umgehen kann, das hat man wirklich in dieser Legislatur gesehen. Wir wollen Balance herstellen. Wir wollen entlasten. Steuerfreibetrag, Eingangssteuersatz und so weiter. Da kleine und mittlere Einkommen werden entlastet. Nach unserem Konzept ist es so, jeder bis zu 7.100 Single allein veranlagt, wird entlastet. Darüber beginnt die Belastung. Und das ist nicht irgendwie Enteignung, sondern angemessene Beteiligung am Gemeinwesen. Unser Steuerkonzept ist durchgerechnet. Aber wenn man etwas tun will, gegen Kinderarmut, für dauerhaft sichere Renten, dann muss man auch sagen, wo das Geld herkommt. Und da sind wir in diesem Wahlkampf die einzige Partei, die das sehr präzise vorgelegt hat.
Wie halten Sie es mit dem Soli? Beibehalten oder abschaffen?
Ach, wissen Sie, der Soli ist eine der größten, ich nenne das jetzt inzwischen mal so, Lebenslügen, weil der Soli passiert mir jetzt im Wahlkampf immer wieder, wird gesehen, na gut, da wird eine Steuer erhoben, die dann für den Wiederaufbau oder für den Aufbau in den neuen Ländern eingesetzt wird. Das ist ja richtiger Unsinn. Der Soli geht ins allgemeine Steueraufkommen. Inzwischen wird viel mehr Soli eingenommen, als in den neuen Ländern investiert wird. Ich bin der Auffassung, da gibt es auch in meiner Partei durchaus unterschiedliche Sichten, dass man den Soli abschaffen kann. Man muss aber deutlich sagen, wie er kompensiert werden soll. Das heißt eben wirklich, dass man gegenfinanzieren muss. Dann kann man, das ist das, was mich bei den anderen stört. Die sagen, Soli abschaffen, klingt sehr populär. Aber es wird nicht gesagt, wie wir dann die 16, 17 Milliarden gegenfinanzieren können. Und das, finde ich, muss dann geschehen. So lange muss man ihn erhalten. Aber ich bin schon der Auffassung, dass man die Diskussion, wie man dann in der nächsten Legislatur mal vielleicht zu einer Vereinbarung kommt, dass man ihn langsam abschmilzt, die muss man führen und präzise sagen, wie gegenfinanziert.
Sie fordern eine Mindestsicherung für die Bürgerinnen und Bürger in einer Größenordnung von 1050 Euro pro Monat und Kopf. Ist das finanzierbar? Und wenn ja, wie?
Also ich habe ja gesagt, unser Gesamtkonzept ist durchgerechnet. Für uns sind aber vor allen Dingen zentrale Elemente, dass wir eine Mindestrente von 1050 einfordern. Die Zahl der Menschen, die in Grundsicherung fällt, nimmt immer mehr zu. Die ist in den letzten Jahren um 44% gestiegen. Das sind zwar immer noch nicht so viele, aber es werden mehr.
Und
es
wird insbesondere,
wie viel jetzt betroffen sind, das sind 635.000. Das ist schon nicht ganz zu vernachlässigen. Und die Zahl wird größer werden und es wird in erster Linie Frauen betreffen. Und dies wird sehr, sehr ostdeutsch geprägt sein. Und ich finde, dass niemand, jetzt mal egal von der Erwerbsbiografie abgesehen, niemand darf in unserem Land im Alter arm sein. Und ich bin dafür, dass diejenigen, die gearbeitet haben, selbstverständlich dort drüber liegen. Nicht, dass es da ein Missverständnis gibt bei denjenigen, die heute, sage ich jetzt mal, 1020 kriegen und sagen, das ist aber gemein, ich habe ein ganzes Leben gearbeitet. Das kann man gestalten. Da brauchen wir aber wirklich, weil das ist gar nicht über Steuern zu finanzieren, weil die Frage wird ja immer gestellt, ja, da müssen Sie doch steuern. Nein, da brauchen wir eine Rentenreform, die endlich dafür sorgt, dass alle einzahlen. Auch Abgeordnete, auch Selbstständige, auch Rechtsanwälte, auch die Beamten müssen überführt werden. Dann Beitragsbemessungsgrenze weg und dann kann man das, wenn man an der Spitze abflacht, finanzieren, dauerhaft. Oder auch, da müssen wir wirklich die einzelnen Dinge durchgehen. Wenn ich den gesamten Gesundheitsbereich nehme, Riesenreformbedarf. Warum schaffen wir es nicht, dass die Beiträge wieder, SPD will das auch, sehr gut, paritätisch erhoben werden? Auch da haben wir einen konkreten Vorschlag, der würde sogar dazu führen, dass die Beiträge sinken würden für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Aber das ist unser Ansatz. Wir wollen nicht, dass in unserem Land Menschen wirklich von Armut bedroht sind, dass dieses ganze Hartz-IV-Management, das ist, wir haben damals gesagt vor Jahren, es ist Armut per Gesetz und es ist genauso eingetreten. Und das will ich nicht. Ich will nicht, dass in unserem reichen Land, ich habe über diesen ja perversen Reichtum geredet, da ist es möglich, diese Balance herzustellen und dass unten eben niemand aus dem Raster rausfällt.
Sie sprachen eben die Rente an. Noch ein Stichwort zum Alterseintritt in Sachen Rente. Frau Merkel und Herr Schulz haben ja jetzt ausgeschlossen, dass es die Rente mit 70 gibt. Wie stehen Sie dazu?
Ja, na gut, das ist bei uns ja keine Frage. Wir sind selbstverständlich gegen die Rente mit 70. Wir sagen, dass das Rentenalter wieder regulär ab 65 sein sollte. Wir sind im Übrigen der Auffassung, dass die Möglichkeit, dass man auch länger arbeitet, weil das ist doch gut, da wird immer gesagt, ja, und die Menschen werden älter, na, das ist doch wunderbar. Und ich finde, man muss auch die Gelegenheit, wer dann möchte, der kann natürlich auch länger arbeiten. Ich wundere mich ja, dass gerade der Bundesfinanzminister, der jetzt aktuell 75 wird, darüber redet, dass man die Rente auf 70 anheben sollte. Das finde ich immer einigermaßen kurios, aber sei es drum. Ich glaube nicht, dass das Renteneintrittsalter der entscheidende Punkt ist. Da ist auch sogar eine Flexibilisierung möglich. Ich wünsche mir, dass aber das, was auch Fakt ist, dass man in bestimmten Berufsgruppen. Wer in der Pflege arbeitet, der kann es nicht mehr mit 64 oder auch mit 63. Und es ist nicht nur der Dachdecker. Es gibt die Berufsgruppen, wo man das nicht kann. Deshalb, wir brauchen ein, und da bin ich im Übrigen, da werbe ich dafür, dass in der nächsten Legislatur parteiübergreifend das Rententhema gemeinsam so angegangen wird, dass wir die gesetzliche Rente zukunftsfest machen. Das ist so das Problem gewesen, dass immer über die anderen Säulen viel geredet worden ist. Das ist nicht unsere Aufgabe.
Aber schafft man das, wenn man sogar das Rentenalter noch mal absenken will auf 65?
Das Entscheidende ist, natürlich gibt es nur wenige Stellschrauben. Wir sagen aber natürlich, bei uns würden die Rentenbeiträge steigen. Aber wenn ich selbst, mögen andere für sich entscheiden, wenn ich selbst 30 Euro mehr bezahlen muss, und das ist der Durchschnitt, also 32, Apple-Stücke. Und dann wäre es finanzierbar, unser Vorschlag. Dann zahle ich lieber monatlich 2 und 3. Natürlich sind das Milliardensummen, aber die werden aus Beiträgen finanziert. Und da bin ich für ein moderates Steigen, auch bei Beiträgen. Aber ich bin nicht dafür, dass man das Rentenalter pauschal, wissen Sie, die Rente ab 67, die ja die Sozialdemokraten eingeführt haben. Das war doch Willkür. Warum nicht 68 oder 66? Das ist Willkür und ich bin immer gegen so eine willkürliche Zahlen, auch bei anderen Dingen. Und deswegen sage ich, da müssen wir viel mehr die Veränderung der Arbeitswelt beachten. Wir müssen ein höheres Maß auch dort an Flexibilität haben. Und diejenigen, die, ja, wer lange 40 Jahre, das ist ja jetzt Gott sei Dank bei der abschlussfreien Rente ab 63, das muss man vielleicht auch beachten, dass man das früher kann. Also da werbe ich dafür auf gar keinen Fall eine Verlängerung, sondern wir wollen, dass es wieder dahin geht. Wie im Übrigen in vielen anderen Ländern auch. Das ist ja eine deutsche Besonderheit mit den 67, wo wir anderen dann wieder aufdrücken wollen, ihr müsst das auch machen.
Kommen wir zu einem anderen Thema, das die Gemüter sehr bewegt im Augenblick. Das ist Dieselgate, also diese Dieselaffäre der deutschen Automobilindustrie. Sind Sie dafür, dass die Käufer und Käuferinnen, die ja ganz offensichtlich getäuscht worden sind, dass die individuell entschädigt werden?
Also kann ich erstmal ja sagen, aber bei diesem Stichwort muss ich ein paar Sätze mehr formulieren. Ich finde wirklich, dass es einer der größten Skandale ist, die wir überhaupt hatten. Deutsche Ingenieurskunst ist zur Manipulation eingesetzt worden. Zum Schaden der Umwelt, zum Schaden Verbraucherinnen und Verbraucher, auch zum Schaden im Übrigen des Mittelstandes, der vielen Zulieferer und letztlich zum Schaden des Standortes Deutschland. Weil was da passiert ist, ich sage immer noch unfassbar. Was sagen Sie eigentlich jungen Studenten, die jetzt studieren irgendwo in Dresden oder auch in Hamburg, sagen Sie, naja, Made in Germany ist halt so, naja, ist halt so, weiter so. Das geht so nicht. Da war richtig was kaputt gegangen und ich finde, dass die Verantwortlichen, Also Herr Winterkorn kriegt immer noch 3.100 Euro Rente täglich. Andere kriegen das nicht mal im Monat. Da ist irgendwas schräg. Und erstmal will ich, dass die Verantwortlichen wirklich zur Verantwortung gezogen werden. In den Vereinigten Staaten passiert das ja auch. Sammelklage wird jetzt wieder verschoben und, und. Aufklärung, Verantwortliche benennen. Und da kann es nicht sein, dass man weiter über dermaßen riesige Bezüge verfügt. Und dann muss es so sein, dass die, die sich darauf eingelassen haben, kann nicht sein, dass dann Herr Müller von VW festlegt und sagt, nö, Nachrüstung machen wir nicht. Und ja, der Steuerzahler soll mal ein bisschen was zugeben, dann machen wir so ein bisschen Software. Ja, Entschuldigung, wo leben wir eigentlich? Und ich frage mich im Übrigen, da gibt es Verantwortung der Politik. Mir muss niemand erzählen, dass im Ministerium von Herrn Dobrindt und von Frau Zypris keiner was davon gewusst hat. Und auch in den nachgeordneten Behörden, Kraftfahrzeugbundesamt, hat keiner was davon gewusst. Also entweder die sind unfähig, oder da stecken Leute mit unter der Decke. Das möchte ich gerne wissen. Und dann bin ich dafür, dass die Leute, die sich auf den Diesel eingelassen haben und geglaubt haben, ich tue was für die Umwelt, dass dort selbstverständlich, und zwar zu Lasten der Autokonzerne, die Milliarden Profite gemacht haben in den letzten Jahren, nachgerüstet wird. Das ist Normalität. In den Vereinigten Staaten ging das ganz schnell. Da hat VW ganz schnell Milliarden bezahlt, weil da wussten die um Gottes Willen, wenn die Einzelklagen, wird es richtig.
Ja,
da gibt es ein anderes Haftungsrecht. Aber wir können doch nicht wegen einem anderen Haftungsrecht mit den Leuten bei uns anders umgehen. Und da finde ich auch, was die Kanzlerin macht, dass sie dort mit den Verursachern redet, aber mit den Betroffenen nicht, das finde ich skandalös. Ich finde es skandalös. Da sieht man, welche Interessenwahrnahme das ist. Immer bei denjenigen, die über Riesenvermögen und Einkommen verfügen. Was ist denn, wissen Sie, da gibt es eine Frau, die war für Integrität und Recht zuständig bei VW. Die hat dort 13 Monate agiert und hat 12,5 Millionen Abfindung gekriegt. Da ist doch was schräg. Das können wir doch, wissen Sie, dass da Politikverdruss entsteht. Das liegt doch so auf der Hand und deswegen, das ist noch lange nicht zu Ende. Ich meine, jetzt nach einem Untersuchungsausschuss zu schreien, wäre Quatsch, würden alle sagen Wahlkampf. Aber da lassen Sie uns mal die Wahl abwarten. Da wird noch ordentlich nachgearbeitet. Das lassen wir denen nicht so durchgehen.
Wir sind schon fast am Ende der Sendung, aber eine Frage zur Bildung würde ich doch gerne noch stellen.
Ja.
Laut einer OECD-Studie ist es so, dass vor allen Dingen in Deutschland es sehr abhängig ist, aus welchem Elternhaus man kommt, wenn es um den schulischen Erfolg geht. Wie wollen Sie das ändern? Muss man das ändern?
Erstens, man muss das ändern. Zentrales Problem, das muss man allein schon aus ökonomischen Gründen, weil wir wissen doch nicht, ob der Einstein in der Familie oder bei einer Alleinerziehenden mit vier Kindern geboren worden ist oder bei einer Millionärsfamilie, das wissen wir nicht. Und deswegen muss jedes Kind die gleichen Chancen haben zur Entwicklung. Das ist jetzt nicht gegeben. Ich glaube, Parteien übertreffen sich jetzt in der Bundestagswahl. Jeder sagt mehr für Bildung, wir müssen mehr aufgeben. Es wird sogar darüber geredet, dass das Kooperationsverbot fallen muss. Wo ich mich dann auch frage, wer das eigentlich ins Grundgesetz geschrieben? Das waren, glaube ich, die Sozialdemokraten mit der Union zusammen. Sonst wäre es nicht im Grundgesetz. Ich bin sehr dafür, wenn das jetzt verändert werden soll. Der Bund muss seine Verantwortung wahrnehmen, aber ich bin nicht dafür, dass alles vermischt wird. Wir müssen dafür sorgen, dass sehr präzise gesagt wird, wer tut was. Aber die Notwendigkeit, wirklich in Schulen, in Kitas zu investieren, die muss gegeben sein. Ich wünsche mir vor allen Dingen eins. Wir brauchen in der Gesellschaft, und das ist nicht nur von der Politik abhängig, wir brauchen ein anderes Verhältnis zu dem Beruf der Erzieherin und des Erziehers, wie auch zur Lehrerin und des Lehrers. Das war mal vor 100 Jahren der Lehrer in meinem Heimatdorf, war das der wichtigste Mann. Also vor 100 Jahren kann ich das zwar nicht einschätzen, aber Überlieferung sagt das. Das ist heute,
noch frisch aus,
das ist dafür, ja, obwohl nach dem Wahlkampf könnte man das bei Schätzung, aber das ist heute anders. Und ich finde, wir müssen diesen Beruf, diese Berufe aufwerten. Wir vertrauen denen das Wichtigste an, was wir haben, nämlich unsere Kinder. Und deshalb muss hier sowohl was das Finanzielle, aber auch was die Wertigkeit in der Gesellschaft betrifft, brauchen wir ein anderes Herangehen. Die anderen Dinge, da bin ich dafür, dass gestritten wird und dass auch mal gefragt wird, was ist denn da eigentlich in den letzten Jahren passiert? Wer trägt denn wofür Verantwortung? Aber dass im Moment alle sagen, da haben sie ja keinen Unterschied, ich bin erstaunt, im Wahlkampf sagen alle, wir müssen mehr tun für Bildung. Das ist also, ja, da wird niemand sagen, wir müssen weniger tun für Bildung, das kann ich auch nachvollziehen. Aber wir brauchen dort ein grundsätzliches anders Herangehen. Und eins will ich schon noch sagen, wenn wir heute Bildungssystem neu machen würden, würde keiner auf die Idee kommen und sagen, wir machen jetzt mal 16 Bundesländer. Sondern würde man sagen, einheitliche Abiturformate. Warum gibt es Chemie 7. Klasse 16 verschiedene Schulbücher? Ich glaube, die Elemente sind doch in Bayern und in Mecklenburg-Vorpommern gleich. Die Schulbuchverlage haben Interesse dran, aber doch nicht wir.
Der Punkt ist, glaube ich, angekommen. Wir haben jetzt viel erfahren, auch über Ihre Vorstellungen, was Sie vorhaben in der nächsten Legislaturperiode. Aber man stellt sich ja doch die Frage, wie sieht da die Machtoption überhaupt aus? Also die Chance, dann tatsächlich mitzuspielen in der Regierung. Rot-Rot-Grün war mal so eine Zeit lang eine Vision. Nach den Umfragen der letzten Wochen ist das eine Unwahrscheinlichkeit und keine Perspektive mehr. Ist das jetzt erstmal wieder vertagt, Rot-Rot-Grün?
Also in dem Wahlkampf kämpfe ich ausschließlich für die Linke und für nichts anderes. Wir wollen Gewicht auf der Waage des Politikwechsels sein. Wir wollen zweistellig werden und dritte Kraft bleiben. Damit leisten wir den wirkungsvollsten Beitrag zur Veränderung in der Politik. Weil, ich habe das vorhin schon gesagt, wiederhole das, wenn die Linke stärker wird, wird sich in jedem Koalitionsvertrag auch mehr von unserer Politik widerspiegeln. Weil das wollen sie alle nicht, dass wir stärker werden. Und Fakt ist, die Entscheidungen der Wählerinnen und Wähler fallen immer später. Und man sieht, aktuell sind noch 14 Tage vor der NRW-Wahl glaubten viele noch, Hannelore Kraft bleibt Ministerpräsidentin. Jetzt ist sie in ihrem Garten und pflegt Pflanzen. Das geht manchmal ganz schnell. Und auch Frau Merkel soll sich nicht sicher sein. Wir als Linke werden einen Beitrag leisten. Dass jetzt allerdings die Grünen in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit unbedingt mit Merkel regieren wollen, dass es jetzt einen Wettlauf gibt, das kann ich allen Wählerinnen und Wählern versprechen. Es wird keinen Abgeordneten der Linken geben, der die Kanzlerschaft von Angela Merkel verlängert. Ja, ich will mit den Links, weil es für das Land, für den sozialen Zusammenhalt und für das große Projekt Europas als Projekt des Friedens wichtig wäre. Und das, uns wird es nicht liegen.
Das müssen wir auch als Schlusswort nehmen. Vielen Dank für das Gespräch. Dietmar Bartsch, der Spitzenkandidat von den Linken, herzlichen Dank. Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Morgen um diese Zeit sehen Sie hier um 22.15 Uhr die Spitzenkandidatin der Grünen. Und das ist Katrin Göring-Eckardt. Vielen Dank fürs Zuschauen.